Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Fußballclubs St. Gallen, Luzern und Basel haben etwas gemeinsam. Im Moment läuft es überhaupt nicht. Trotz ursprünglich guter Ausgangslage mit Luzern und St. Gallen um Teilnahme in der Championship-Gruppe zittern und Basel muss sich sogar mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Wir fragen uns, warum ist der FC so unkonstant? Warum verliert der FC St. Gallen seit der Winterpause auch regelmäßig daheim? Und wieso wässert sich beim FCB Licht und Schatten weiterhin ab? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, im Sportpodcast der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine drei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Heute sind nämlich drei zugeschaltet und das sind unsere Experten für die jeweiligen Clubs. Und zwar haben wir den Christian Brecker aus St. Gallen, den Daniel Wirsch aus Luzern und den Jakob Weber aus Basel. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen heute ein bisschen reden und zwar über die Krisenclubs, die wir hier haben in dieser Superliga. Und zwar hat es ja eigentlich gerade mal St. Gallen eigentlich recht gut ausgesehen, wenn sie mit denen starten, weil immerhin sind sie noch am besten dran in den Tabellen. Aber Christian, du hast in einer Analyse für CH Media Zeitungen, wo man natürlich auch die Shownotes tun, geschrieben, dass der FC St. Gallen ligaweit schwächste Team im Jahr 2024 ist. Und auch sonst gibt es viel zu denken. Was gibt dir momentan am meisten zu denken?
Ja, einerseits einmal der Fakt, dass man in dieser Super League-Saison sogar hinter Lausanne-Uschi steckt im Jahr 2024. Da finde ich, das geht gar nicht, weil ich von dem Aufsteiger nicht viel halte und für mich das auch ein ganz klarer Absteiger sein wird. Und andererseits ist die Stimmung, die am Samstag im Tribunpark war, die gibt mir extrem zu denken. Es war irgendwie eine ganz traurige, triste Atmosphäre gewesen, obwohl der Match eigentlich so läuft, dass er erst nach 15 Minuten respektive 13 Tollhaus sein muss. St. Gallen leid zweimal vor. Aber irgendwie ist der Funke nicht gesprungen und die Energie auf dem Platz und neben dem Platz hat man nicht gespürt.
Also du sprichst an, eben 3-2 hat schlussendlich St. Gallen verloren gegen Lugano. Und da hat man eigentlich auch von Abwehrfehlern von Lugano profitiert. Eigentlich alles angerichtet, um den Match dann eben zu gewinnen, oder?
Ja, aber der Zustand vom FC St. Gallen ist einfach im Moment nicht so stabil, dass man dann so einen Match mir nicht ziehen kann, heimbringen. Einerseits, andererseits muss man dazu sagen, wo Lugano sich dann wirklich gefangen hat, sie sind das beste Team, sie haben die besseren Einzelspieler. Sie haben ein System, das St. Gallen extrem Mühe hat, spielen teilweise mit einem Fünfer-Mittelfeld, wo St. Gallen den extrem Mühe hat, dagegen zu heben und Zugriff überzukommen. Und mit schnellem Umschaltspiel und Spiel in die Schnittstellen und in die Spitze haben sie extrem Mühe gehabt und sind dann so zum Teil auch wohlgefallen. Zumindest 2-2. Und ja. Am Schluss langt es dann einfach nicht und es ist ein bezeichnend, dass es eben nicht langt. Das ist halt auch so, wenn es nicht läuft, dann wünschst du den Match nicht und bringst aber auch nicht den Punkt nach Hause. Und wenn es da läuft, wie Lugano gerade vor allem auf fremden Plätzen, dann wünschst du so ein Spiel. Ja.
Aber St. Gallen war ja extrem heimstark gewesen, gerade in der Vorrunde extrem, ja alle Heimspiele gewonnen. Irgendwie ist jetzt die Heimstärke ja plötzlich weg. Eben im Umfeld, die Stimmung ist irgendwie nicht mehr gleich. Was hat sich denn so geändert?
Natürlich kann man sagen, das eine ist sicher nochmal die rote Karte, der Match gegen Lugano, mal gegen Ende Januar, wo bei ihnen etwas verbrochen ist. Dann ist natürlich da mit den Verletzten, wo man nicht auf ganz außer Acht lassen, weil es sind nicht unwichtige Leute, die fehlen. Allein schon zum Beispiel der Jordi Gentilla, der als Sechser spielt, da merkt man jetzt eigentlich, wie wichtig dass er wäre, weil er das Zeug lenkt und leitet, dirigiert. Er fällt ihm zwar nicht immer so auf, aber dass er das Zeug zusammenhält, vor allem auch Defensive und Balance zwischen Defensive und Offensive. Ja, und schlussendlich ist aber so das Grundvertrauen weg. Also in der Vorrunde, also Vorrunde ist eigentlich falsch, sondern sagen wir in der ersten Phase der Meisterschaft bis im Winter, St. Gallen ein wahnsinniges Selbstverständnis gehabt, daheim mit den Fans auf dem Platz. Und da hat man einfach jeden Gegner. Am Schluss hat man wie gewusst, es kommt noch gut. Und jetzt steht es 2-1 gegen Lugano und die Leute und auch die Spieler auf dem Platz haben nicht das Gefühl, es kommt noch gut.
Es hat ja im Winter auch den Wechsel auf der Sportchef-Position, aber seit der Roger Stilz dort ist, läuft es nicht. Man kann es ja eigentlich nicht auf den Sportchef schieben, oder? Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Mega Veränderungen hat es ja in dem Sinn nicht gegeben. Oder hat es doch irgendetwas ausgelöst im Club, innen, dass irgendwie etwas anders ist?
Also man muss Stilz da irgendwo einen Vorwurf machen, wäre völlig fehl am Platz. Was natürlich ein bisschen verloren gegangen ist, ist eine gewisse Aura von einer Figur. Arne Sutter hatte eine Ausstrahlung gehabt auf den Club und hat in dem Sinne auch eine Auswirkung auf schweizweit. Man hat gewusst, das ist ein Prominenter, der ist da als Sportchef unterwegs beim FC St. Gallen. Was denn genau schlussendlich, wie gross sein Anteil war an dem Erfolg, kann man nicht genau beziffern. Wenn natürlich so ein Wechsel kommt auf so eine Position, ist natürlich auch immer die Frage, wie notwendig war der Wechsel gewesen? Und in der Aussicht, für die Fans zumindest, ist das nicht so notwendig gewesen. Wenn man ein bisschen genauer anlässt, dann gibt es da auch ein bisschen andere Stimmen. Aber ja, wenn du hast einen Trainer, du hast einen Sportchef, du hast einen Präsident, wenn einer von denen drei wechselt, dann ist klar, das hat letztlich gleich auch Einfluss.
Christian, wenn du sagst, die Stimmung sei nicht mehr gut im Kibun Park, das finde ich doch recht bemerkenswert, weil so aus der Distanz hat man immer das Gefühl, in St. Gallen, da kommen die Leute, egal wie es läuft, die Stimmung ist immer gut, das Stadion ist immer voll. Ist jetzt das der Grund, dass man sportlich nicht mehr so gut dasteht, oder ist das so die allgemeine Stimmung, die dafür sorgt, dass man am Wochenende nicht mehr so ein tolles Haus hat, wie so stolz?
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, die Stimmung ist im Vergleich zu Basel-Match und Luzern-Match immer noch sehr gut. Aber die Ansprüche sind natürlich gestiegen. Das Publikum ist auch ein bisschen verwöhnt und sieht da eine wahnsinnige Explosion jeweils auf dem Platz. Und wenn die nicht mehr kommt, wenn Körperspruch und das spürt man ja, dass da mit dieser Mannschaft etwas gerade am Passieren ist, wo nicht so gut ist. Und es entsteht dann so ein bisschen Lethargie, Tristesse. Es ist eine Verbindung von beidem. Die Leistungen sind nicht mehr so gut, weil Fans auch nicht mehr so wahnsinnig das Feuer überbringen können. Vielleicht auch nicht mehr wollen überbringen, ich weiß es nicht. Es ist noch schwierig zu erklären. Aber das eine bedingt irgendwie das andere.
Aber das ist dann wie auch bei dieser Rotkarte, du hast sie vorhin angesprochen, von Lukas Görtler, der ein bisschen für Unverständnis gesorgt hat. Das war ja im letzten Aufeinandertreffen mit Lugano. Dass das so viel kaputt gemacht hat, auch rundum. Man hat ja schlussendlich dann daheim die Heimspiel-Siegserie, hat man es ein bisschen durchbrochen? Hat das wirklich so viel noch verändert innerhalb vom Club auch?
Es ist noch schwierig zu beurteilen. Es ist natürlich dann einfach schnell auch mal als Alibi hervorgeholt worden und wird auch jetzt immer wieder darauf verweisen, wenn es nur in einem kleinsten Nebensatz ist, dass dort mal etwas passiert ist. Ist natürlich auch nicht so gut, wenn man das Gefühl hat, eine rote Karte und es zerbricht alles. Vielleicht ist St. Gallen einfach auch ein bisschen zu hoch geflogen, muss man sagen, im Nachhinein jetzt. Und hat durch das nicht mehr die Pace, weil sie jetzt irgendwie wieder auf dem Boden von der Realität angekommen sind und nicht mehr in dem Flow. Im Fußball ist ja noch sehr vieles wichtig, der Flow-Zustand. Der zu beschreiben ist ja nicht ganz einfach. St. Gallen hat den HIK und den haben sie jetzt nicht mehr.
Christian, du hast doch schon Anfang Saison geschrieben vom zerschnittenen Tischtuch, oder? Zwischen dem Körtler und dem Trainer Zeidler. Kommt jetzt das wieder auf, das Problem, dass dort irgendwie das Verhältnis doch nicht so gut ist?
Ich habe da mal geschrieben, das stimmt. Es ist natürlich mehr um philosophische fußballphilosophische Sachen gegangen, wie man auf dem Platz wird spielen und so weiter und so fort. Ich möchte eigentlich auf das nicht mehr gross eingehen. Ob das wieder aufkommt, du weißt schon, wie es ist, Dani. Oder jeder weiß, wie es ist. Wenn man erfolgreich ist, dann sind viele Sachen, die manchmal vielleicht nicht so gut sind, weit weg. Jetzt ist man nicht mehr so gut, jetzt ist man nicht mehr so erfolgreich, jetzt kommen die Gedanken, jetzt kommen wieder mehr Kritik, jetzt kommen vielleicht wieder, vielleicht kommen auch wieder die Egos der Spieler mehr führen, vielleicht kommt auch wieder das Ego vom Trainer mehr führen, ich weiss es nicht. Und es wird mehr geredet, natürlich, ja. Und die Frage ist natürlich schon auch da, warum hat die Mannschaft, warum kann sie ihre Leistung nicht mehr abrufen? Und wenn sie sich abrufen kann, wie sie es durchaus auch schon gemacht hat, aber dann belohnt sie sich halt nicht. Warum belohnt sie sich nicht? Das sind so die grossen Fragen.
Phasenweise hat ja der FC St. Gallen fast Meisterambitionen können haben, zumindest wenn man auf die Tabellen schaut. Von dem ist man jetzt weiter weg. Wie sehr siehst du Gefahr, dass man es eben nicht in die Top 6 reinschafft?
Man ist ja dann manchmal, Fußball ist ja immer so eine Reise, man wird dann so mitgenommen auf die Reise. Und ich muss sagen, in der Vorrunde oder eben in der ersten Phase habe ich mich auch ertappt, also habe auch ich gesagt, intern. Also ich traue denen alles zu in dem Flow, wie sie sind, wie sie spielen, wie sie Match auch treten, die Wucht, die sie haben, vor allem daheim. Also das ist nicht nur, das haben viele gesagt, das Jahr ist vieles möglich, gerade auch mit Blick auf die Konkurrenz. Jetzt ist es so, dass St. Gallen auf dem absteigenden Ast ist, sie sind aber immer noch Fünfte. Ich habe lange gedacht, kein Winterthur wird nicht mehr hinkommen. Jetzt sieht es sogar noch anders aus, dass man das Gefühl hat, Luzern ist ein bisschen am Serbeln und kommt nicht mehr auf die Touren. Und am Schluss kann ich da so sagen, St. Gallen wird unter die Top 6 kommen. Da bin ich fast sicher, trotz allem noch. Ich glaube aber, für den FCSG wäre das zu wenig. Und ihre Ziele sind auch so klar formuliert gewesen, Göpsig. Sehr ambitioniert, plus Top 6 verbunden mit dem Europacup-Platz. Und jede Niederlage jetzt ist natürlich auch beschädigt natürlich den Weg dort hin. Darum, ich glaube, man wird Sechster, man wird in die Championship-Round oder Gruppe kommen. Aber in Europacup, da wird jetzt schwierig. Dafür ist irgendwie so ein bisschen Terrain verloren gegangen und man hat auch das Gefühl, ja, wenn man jetzt gerade Lugano gesehen hat am Samstag, die sind dann schon besser als St. Gallen.
Es hat ja durchaus ein oder andere Krisenclub drin, der so um die Top 6 spielt. Der FC Zürich wäre auch so ein Kandidat. Aber wir wollen jetzt vor allem auch noch über den FC Luzern reden, Dani. Und zwar hat es jetzt eine 1-2 Niederlage gegeben auf der Pontes gegen Stade Lausanne-Uschi. Das heisst, in den letzten 5 Matchen hat der FCL nur ein einziges gewonnen. Was ist auch nur los?
Ja, also es war jetzt schon der absolute Tiefpunkt natürlich gegen Stade Lausanne-Uschi, dass man gegen Tiene sogar verliert, gegen die abgeschlagene Letzte von der Super League. Und ja, man hat schon gegen Lugano und gegen den FC Zürich das Heimspiel gesehen, wo beide verloren haben in 0-1, dass die Mannschaft nicht mehr so wirkt aus Team, dass nicht mehr das Zusammenspiel ist, nicht mehr der Teamspirit ist, der eigentlich jetzt immer unter Mario Frick geherrscht hat. Dass irgendwie das Solidarische fehlt, dass irgendetwas ist weggebrochen in den letzten paar Monaten. Also hat es eigentlich angefangen schon im Herbst, wo man in Delémont im Cup im Achtelfinale mit 0-1 sang- und klanglos ausgeschieden ist. Gegen eine drittklassige Mannschaft, Amateurteam aus der Promotion League. Und sich dort einfach auch nicht können wehren. St. Gallen ist zwar einen Monat vorher schon ausgeschieden gegen Delémont und trotzdem ist für den FC Luzern eine herbe Niederlage, dass man dort die Göpp müssen verlassen, den Göpp-Wettbewerb. Und jetzt einfach in der zweiten Saisonhälfte, es ist schon losgegangen, auswärts in Iverdon mit einer 1-2 Niederlage. Und dann haben wir auch in Winterthur das Direktduell um Platz 6 eigentlich quasi verloren. Die Winterthur sind natürlich durch den 2-1-Sieger Luzern so richtig heiß geworden für die Top 6. Und ja, es ist eins ums andere gegangen, wo einem Fragen gestellt hat, dass man Fragen müssen stellen, was beim FC Luzern los ist. Und der Trainer wirkt jetzt an, relativ ist ratlos, was eigentlich der Grund ist, dass seine Mannschaft jetzt nicht mehr so zusammenhält. Und auch der gestrige Captain, der Pius Dorn, hat nach dem Match ganz klar gesagt, es ist jetzt wichtig, dass man wieder zusammenhalten tut, wieder zusammen oder sogar zusammenbleibt. Es darf nicht jeder sein eigenes Ding machen. Wir sind eine Mannschaft. Also er sagt ganz klar, wir sind im Moment eigentlich keine richtige Mannschaft. Das ist eigentlich das Problem vom FCL. Was dazu geführt hat, wie gesagt, ist ganz schwer zu sagen von außen. Aber es ist natürlich auch, in Luzern herrscht immer noch der Machtkrieg, der Machtstreit mit dem Bernhard Albstedt. Das ist sicher auch ermüdend. Bis jetzt haben wir das nicht so wahrgenommen, aber ich glaube, auch dort ist es finanziell ein Riesenproblem, dass man nicht richtig sich verstärken kann, dass man irgendwelche Spieler aus der Adrian Girbic, der von Lorient aus der Ligue 1 gekommen ist, dass man irgendwelche Nottransfers macht, die halt da nicht einschlägt. Und vorne im Sturm ist schon ein Riesenproblem, dass einfach die Effizienz fehlt, wo es gegen das Tadlos an Uschi gefehlt hat.
Wenn ich so sagen darf, ich habe so das Gefühl, dass es so eine Phase gegeben, da hat Luzern auf St. Gallen 9 Punkte innerhalb von einer Woche in meinen Tisch aufgeholt.
Ja, ja. Das sind 3 Siege.
Davor und danach, die Woche war einfach gut gewesen, aber die Gegner waren natürlich wahnsinnig schwach gewesen. Also Lausanne, Lausanne-Uschi und St. Gallen halt entsprechend auch. Aber davor und danach sind die Leistungen eigentlich nicht gut.
Ja, ja. Und da sind sie sogar gegen Lausanne-Spor, haben sie den Belocco verloren mit Rot und sind die 0-1 im Rückstand gewesen. Dann hätten sie noch das Spiel drehen können, noch 2-1 gewonnen. Das war einer von diesen 3 Matches gewesen, wo sie dort in dieser Woche gewonnen haben. Auch dort war die ganze heikle Phase gewesen und wir haben auch schon von einer Mini-Krise geredet. Jetzt, nach der Niederlage von gestern, muss man von einer richtigen Krise reden. Also, dass man jetzt auf den 7. Platz gefallen ist und gegen den Letzten verloren hat. Also, du hast schon recht. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass der FCL Krise tut, auch von den Resultaten her. Ja. Es ist mehr als in St. Gallen, sage ich jetzt mal.
Wir haben ja mit Max Meyer und Martin Jaschari zwei Spieler, die man wahrscheinlich nicht gross diskutieren muss, aber es sind wahrscheinlich die wichtigsten zwei Spieler, beide aber irgendwie so ein bisschen auf dem Absprung stehen. Ist das vielleicht auch ein Teil von dem, dass es eben nicht mehr so ganz eine Einheit ist?
Ja, ich finde eben auch, der Max Meyer hat ja schon ein Angebot am letzten Sommer vom FC Luzern zum Verlängern. Sein Vertrag läuft jetzt auf Ende dieser Saison aus und er hat sich immer gesträubt, sich da wirklich offenbaren, was er jetzt wette. Und es ist bis zum heutigen Tag so, dass er das immer noch vor sich antreibt. Und der Sportchef, der Remo Meyer, müsste da von mir aus gesehen eingreifen, dass man das endlich regelt. Das ist nicht gerade von dieser Tragweite wie bei IB mit dem Raffi Vicky als Trainer. Aber es ist trotzdem, ich meine, es ist der wichtigste Mittelfeldspieler zusammen mit dem Jaschari, wo man nicht weiss, ob er nächste Saison noch da ist. Und der Jaschari, das ist eigentlich fast klar, dass der jetzt müsste können gehen können. Und dann hast du die beiden wichtigsten Spieler von der Mannschaft sind die weg, oder? Wenn jetzt der Max Meyer nicht bleiben würde. Und das, ich glaube, das ist schon eine Sache, die im Hinterkopf ist auf dem Trainer und von den Mitspielern, oder? Wie sieht die Mannschaft im nächsten Jahr aus? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und ich finde jetzt auch, es kommt jetzt für den FC Luzern nicht einmal mehr so darauf an, ob es noch die ersten 6 in die Meisterrunde oder die Championship-Gruppe, wie man es auch immer nennt, reinkommen, sondern dass sie die Saison noch mit Anstand können beenden. Eine gute letzte 11 Matches sind es, glaube ich, 6 jetzt nur in der regulären Saison und 5 in der Relegations-Group, sage ich jetzt mal. Aber dass man diese 11 Matches noch gut bestreitet, eine gute Falle macht, sonst ist das ganz sehr, sehr schwierig nächste Saison. Sonst ist man dann vielleicht das 2. GC, wo dort um den 10. Rang umeinander muss schauen, dass man nicht in die Parage oder sogar absteigen wird in der nächsten Saison. Und Geld ist eben auch nicht um. Also es geht jetzt im jetzigen Moment, muss man ganz klar sagen, geht es um den Erhalt vom FCL in dieser Form, ohne Halbsteig, dass der FCL überleben kann. Es geht um das und um nichts anderes. Und das ist schon, das ist glaube ich, vielen gar nicht bewusst, wo für den FC Luzern Stress überstreift in dem Moment.
Aber dann jetzt muss ich dir sagen, da kann ich dir jetzt nicht abnehmen, wie man die Saison beendet. Es ist, spiele ich keine Rolle, Championship Group oder nicht. Also, weil die Saison, wenn du nicht in die Championship Group kommst, ist per se schlecht.
Das ist ganz klar. Es war natürlich das Saisonziel, dass sie in die Top 6 reinkommen, ganz klar. Und dass man den angreifen würde um die europäischen Plätze. Die Einnahmen sind natürlich auch, die sind budgetiert, die müssten sie haben. Und ich sage jetzt auch, ja, schade, Transferwert, ob der wirklich die Höhe erreicht, die sie wollen, über 5, 6, 7 Millionen. Ist ja eine andere Frage bei einer Mannschaft, die jetzt nicht erfolgreich performt hat. Und ja, es wäre jetzt schon sehr wichtig. Aber ich denke jetzt ganz klar an mit dem Trainer, der auch noch 2 Jahre einen Vertrag hat. Mario Frick hat ja auch bis 2026, nicht gerade so lange wie der Peter Zeidler in St. Gallen, der hat glaube ich bis 27.
Ja, genau.
Aber auch das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht den Trainer entlassen, kannst du gar nicht den Trainer wechseln, kannst du ihn schon, aber da bekommst du nicht um in den ganz roten Zahlen, den dunkelroten Zahlen.
Was ist denn die Rolle von Mario Frick? Ist er noch zu 100% zu Luzern? Oder liebäugelt er auch mit einem Job irgendwo anders?
Ja, das sind jetzt so die Namen gefallen. Wir haben von IB geredet auf die neue Saison, dass er eventuell zu IB wechseln würde. ist für mich nicht ganz ausgeschlossen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ihn kann ich jetzt im Moment auch nicht ganz durchschauen. Sonst bis jetzt war schon gestern frustriert. Ich glaube, er ist schon mit Herz, Leib und Seele dabei und alles. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich könnte vorstellen, in der nächsten Saison eine andere Aufgabe zu haben. Es ist aber nur, da habe ich nicht hundertprozentige Sicherheit, dass es so ist. Es ist einfach ein Gefühl von mir. Und ich glaube, es war auch sehr ermüdend jetzt für ihn, das haben wir immer wieder gehört, eben der ganze Machtkampf in Luzern mit dem Absteig, ist für ihn offenbar mehr als nur so ein Nebenschauplatz gewesen, sondern ist doch ermüdend geworden, jetzt in der Sommer, nach 2,5 Jahren insgesamt, wo er hier ist. Das kann man sicher nicht unterschätzen.
Der kommt sich doch sicher so wie mit einem Hamster an, immer am Spulen, aber irgendwie...
Du redest sogar von dem Hamsterrad, Christian, du bringst es gerade auf den Punkt, wo er beim FCL drin sitzt. Und das ist mir aufgefallen, und er es einmal, zweimal bereits gesagt hat, ich glaube im Herbst, wo eine Nazi-Pause war, wo es kurz ein bisschen frei war, er kam noch wieder ins Hamsterrad zurück, oder vor der Winterpause, das glaube ich, und er gesagt hat, wenn jetzt 2,5 Wochen Ferien, dann geht das Hamsterrad wieder los, sind bei mir die Alarmglocken ab. Also wenn ein Trainer von einem Hamsterrad redet, ist das ja nicht etwas Positives. Du solltest ja in eine Aufgabe zurückkommen, wo du dich freust wieder. Klar, ist nicht immer ein Zuckerschlecken, ist mir schon klar, der Resultatdruck und so weiter. Aber im Prinzip solltest du Freude, Begeisterung haben an deiner Aufgabe. Und da, nach 2,5 Jahren Luzern, ist vielleicht für ihn wirklich, jetzt könnte es eine Befreiung sein, irgendwann eine andere Aufgabe wieder wahrzunehmen. Und 2,5 Jahre ist eigentlich eine lange Halbwertszeit im Trainerjob. Dass man recht ist, oder? Ist das so, dass man irgendeine 13 Monate Zeit, dass ein Trainer bleibt? In St. Gallen ist er zwar schon viel, viel länger, oder? Über 5 Jahre, 6 Jahre fast. Ne?
Überhalb, ja.
Ja.
Ich verwechsel mal in Basel 3-mal im Jahr den Trainer.
Das ist ja genau der gute Übergang, oder? Also in Basel diskutiert man jetzt schon wieder ein bisschen, was eigentlich dafür spricht, mit dem Fabio Celestini zu verlängern. Jakob, du hast einen Text gemacht für die Medienzeitungen, wo Pro- und Kontragründe für eine Vertragsverlängerung aufgelistet hast. Was würdest du eigentlich machen, wenn du Aussagen hättest beim FCB? Würdest du verlängern oder nicht?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde, glaube schon verlängern. Allein aus dem Grund, weil man wirklich zu viel Wechsel gehabt hat auf wichtige Positionen, überall im Club, auch auf der Trainerposition, auf der Sportchefposition. Es ist einfach viel zu viel gelaufen und das ist natürlich ganz schwierig, dass da etwas anwächst, wenn man immer wieder Personen austauscht. Von dem her fände ich es gut, wenn du mal gewisse St. Galler Züge auch in Basel Einzug erhaltet. Und ich finde, der Celestini hat, auch wenn er jetzt wieder 9. ist und die Top 6 außer Reichweite sind, er hat doch den Club ein bisschen konsolidiert. Er hat es geschafft, dass man immerhin jedes zweite Spiel wieder gewinnt im Durchschnitt. Und jetzt hat er mal 3 am Stück verloren, das ist aus dem Körper okay, das ist seine erste kleinere Krise. Aber wegen dem muss man nicht das große Ganze vergessen. Und es gibt in dem Text gibt es 5 Gründe, die dafür sprechen und 3, die dagegen sprechen. Also in der Summe Tendenz Vertragsverlängerung.
Also zu Basel sind die Ansprüche definitiv andere geworden, wenn man nach einem 1-5 zu Bern eigentlich muss bilanzieren. So schlecht ist es gar nicht. Was hat denn Fabio Celestini eigentlich alles besser gemacht zu Basel?
Ja, besser gemacht. Also es war natürlich einfach, um es besser zu machen, weil es vorher wirklich ganz, ganz schlecht war mit dem Punkteschnitt von 0,4 aus dem ersten 11 Spiel. Jetzt ist er bei 1,6. Das ist ein Wert, mit dem man eigentlich in der Top 6 landet. Es sind eigentlich alle Statistiken besser, man ist defensiv stabil und man schießt mehr Goal, man kreiert mehr Chancen, man lässt weniger zu. Junge Spieler, das ist ja auch ein Punkt, er setzt auf einen Abdullahu, er setzt auf einen Bönei, und zwar kriegen die den Vorzug vor, Neuzugänge, die im Sommer für 2-3 Millionen aus dem Ausland gekommen sind. Das sieht man gerne in Basel, dass die eigenen seit langem einmal wieder eine Rolle spielen. Er kann es gut mit dem David Degen, zumindest sagen das beide. Und das ist auch ein Fakt, der jetzt nicht auf jeden zutrifft. Also der Celestini lobt ihn und sagt, dass sie gerne mit viel Energie, wo offen und ehrlich rede. Und das tät ich gut, weil man immer weiß, woran das man ist. Und auch der Degen hat gesagt, dass der Celestini der erste Trainer ist, der so aufstellt wie er. Und auch fachlich einer der besten ist. Von dem her tönt das aussehen nach Vertragsverlängerung. Also es wird uns jetzt doch überraschen, wenn wir da nur immer jetzt mal wieder in einer Woche oder in 2 Wochen mehr verloren als gewonnen hat, dass man da wieder umdenkt.
Es ist jetzt aber gerade mal spannend, was du ansprichst mit dem David Degen. Ich habe nämlich bei uns in der BZ gelesen, dass der David Degen sich durchaus hörbar auf der Medientribüne soll über Taktik aufgeregt hat, an diesem Wochenende von Fabio Celestini. Stimmt das?
Das stimmt, aber man muss auch bedenken, dass sich der David Degen während so einem Match eigentlich pausenlos über irgendetwas aufregt. Und in dem Match hätte es jetzt nicht gegeben, wo man könnte loben. Sie sind einfach unter die Räder gekommen. Da fällt es dann auch einfach zum irgendwo draufhauen. Vielleicht hätte er auch irgendein Ventil bucht. Aber ich würde das überhaupt nicht hochgewichten. Das hätte es schon oft gegeben. Natürlich ist es unglücklich, dass ihm das immer wieder passiert, dass er das auch irgendwie in der Öffentlichkeit macht. Es haben jetzt wirklich sehr viele Leute mitbekommen am Sonntag in Bern. Aber das hätte es auch vorher schon gegeben. Das darf man wirklich nicht so hochgewichten. Und ich glaube jetzt nicht, dass man wegen so einer Szene dann plötzlich das Gefühl hat, oh, der Trainer ist in Gefahr. Das wäre der falsche Schluss.
Der David Degen nicht verstehen. Du weißt, in einem Stadion ist sicher eine Kammer auf dich gerichtet. Du darfst das einmachen, dass das passiert. Aber ihm passiert das immer wieder. Das schafft ja so unnötige Unruhe. Und seine Reaktionen siehst, ich kann das nicht verstehen.
Ja, das mag man nicht verstehen, aber er ist einfach so. Er ist voll dabei, er ist voll emotional, es platzt aus ihm raus. So ist er und so mit all seinen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Wenn wir zu Basel noch ein bisschen im Sportlichen bleiben, also man hat jetzt eigentlich, du hast es vorhin schon ein bisschen angetönt, also Top 6 sind eigentlich ausser Reichweite, stattdessen muss man jetzt eigentlich eher Richtung Parasplatz schauen, oder? Wie siehst du jetzt so die Stimmungslage?
Ja, die Stimmungslage ist natürlich, die Stimmung ist schlecht, aber die ist schon die ganze Saison schlecht, weil einfach die Ansprüche nicht stimmen. Ich meine, die ganzen Spieler, die gekommen sind im Sommer, die träumen von Europacup und Sprungbrett und ich mache da Fortschritt und schaffe den nächsten Step und jetzt ist man irgendwie im Abstiegskampf und spielt nicht und dann spielt man einander nicht. Also es gibt ja auch nicht wirklich eine Stammformation, vor allem in der Offensive, die sich irgendwie etabliert hat. Und als Club hat man den Abstiegskampf ausgerufen, völlig zu Recht, wenn man mich fragt, weil alles andere macht keinen Sinn. Man hat, glaube ich, mal 4 oder 5 Punkte Rückstand gehabt, sogar auf der Vorletzte, wo der Celestini gekommen ist. Unterdessen hat man Uschi distanziert. Man hat natürlich Lausanne und GC immer am Rücken. Barrage ist durchaus möglich. Und dennoch ist, glaube ich, so von der Stimmung her hat man sich ein bisschen damit angefreundet in Basel, dass es wahrscheinlich nicht langt in die Top 6, was sie einfach nicht können. Sie können nicht sagen, dass sie doch noch hoffen, dass man es doch noch irgendwie schafft. Das gehört einfach zur Identität von dem Club. Und das ist auch okay, auch wenn die Top 6, also eigentlich sind sie wirklich unerreichbar. Jetzt hat man 9 Punkte Rückstand in einem 6-Spiel. Und selbst wenn, also es bringt ja auch nichts, wenn man Sechster wird. Wenn man in Europa Cup will, muss man Vierter werden. Oder Glück hat, dass der Cup-Sieger Sion heisst, eben nicht Sion heisst oder Winterthur, dass dann irgendwie Servette den Cup noch gewinnt und dass man dann noch nachher rutscht als Fünfter. Aber ich glaube, es gibt jetzt zum ersten Mal seit 20 oder über 20 Jahren eine Saison wirklich ohne auch Qualispiel im europäischen Wettbewerb für den FCB. Und das ist dann auch okay.
Das ist wahrscheinlich auch durchaus das, was logisch ist nach so einer Saison. Was mich jetzt noch ein bisschen wundernimmt, in den letzten Match, wenn wir jetzt wirklich noch mal auf die letzten 3 Spiele schauen, hat man immer extrem früh ein Gegengol bekommen. Und das ist eigentlich genau das, was ja eigentlich Celestini nicht passiert ist. Er ist ja gerade defensiv sicherer geworden. Wie kommt das jetzt plötzlich zustande?
Das ist ganz schwierig zu sagen, hat wahrscheinlich auch unterschiedliche Gründe. Man hätte mal müssen wechseln mit der Viererkette wegen Sperren. Dann hat man mit Lugano auch einen Gegner gehabt, der jetzt in der letzten Zeit wirklich auch gut gespielt hat. Auch andere Gegner noch geschlagen hat, wahrscheinlich auch einfach der dritte Platz am Schluss wird übernehmen oder auch behalten. Jetzt sind sie ja schon Dritter. Ja, die Gegengol, das hat es früher noch nicht so geil, das gibt es jetzt halt, aber ich sehe da also natürlich sieht man das Muster, aber es gibt jetzt keinen Grund, wo man sagt, hey, die können immer verschlafen, der Trainer macht eine schlechte Ansprache oder so. Ich glaube, das ist jetzt eine Momentaufnahme, wo dazu geführt hat, dass man halt auch Match verliert, weil der FCB schafft es dann nachher nicht, gegen einen tiefer stehenden Gegner irgendwie gefährlich zu werden. Das zeigt ja die lustige Statistik. Man hat 1 Punkt geholt in den 8 Spielen gegen die 2 Lausanne und GC. Das ist eigentlich absurd, oder man gewinnt dann gegen St. Gallen, gegen Luzern, gegen Winterthur gewinnt man gern. Man gewinnt sogar mal gegen IB, aber gegen die Schlusslichter klappt es dann nicht. Ich glaube, das ist eher das Problem, das der FCB hat, dass man gegen tiefstehende Gegner große Mühe hat. Und dann ist natürlich ein frühes Gegengol Gift, ja.
Also der wäre Relegation Group vielleicht dann doch auch ein bisschen schwierig, oder? Das spielt man ja genau gegen die.
Genau, das wird sicher schwierig. Darum eben auch der Barrageplatz. Also es ist durchaus möglich, dass da am Schluss dann der FCB drauf steht. Also natürlich hat man das Gefühl, man müsste eigentlich Iverdon schlagen, man müsste Lausanne-Spar schlagen, aber und auch GC, aber de facto sind die einfach genauso gut oder schlecht wie der FCB. Das muss man einfach auch konstatieren. Ja.
Ja, jetzt wären wir eigentlich schon fast am Ende mit unserer Rundschau, wo wir ein bisschen umschauen wollen. Ich würde jetzt gerne von jedem von euch noch kurz wissen, wieso sich der jeweilige Club für die Obertabellenhälfte qualifiziert. Das ist wahrscheinlich für den Köbi am schwierigsten, aber er hat am längsten Zeit zum Überlegen. Christian, wieso schafft es der FC St. Gallen?
Ja, letztlich ist es eigentlich relativ einfach. Man hat immer noch 3 Punkte Vorsprung auf den FC Luzern jetzt in dem Fall. Und trotz allem Ungemach und trotzdem, dass St. Gallen im 2024 bislang die schlechteste Mannschaft ist, glaube ich, sie kennen die Krisen, die Resultatkrisen. Sie haben das letzte Jahr schon gehabt und vorletztes Jahr am Anfang der Saison. Also insofern, ich glaube, sie wissen dort schon, wo sie den Hebel ansetzen müssen. Und dann glaube ich auch, mit einem Sieg bei GC und in der Nationalmannschaftspause gerade recht, um da noch für die letzten 5 Matches die nötigen Punkte zu holen.
Daniel, wieso schafft es der FC Luzern noch in die Top 6? Glaubst du überhaupt noch dran?
Ich fand das natürlich vor psychologisch. Der Christian hat mich durchschaut, dass ich natürlich auch den Druck neben der Mannschaft und gesagt, das kann eigentlich nicht darauf an, ob es oben oder unten sind. Oberen Tabellenhälfte oder in der unteren, aber klar ist natürlich immer noch der Anspruch vom FC Luzern, bei der Top 6 sein. Und ich glaube, der entscheidende Match ist am Ostermäntig und der findet, so wie ich weiss, in St. Gallen im Kibun Park statt. Und wenn der FCL dort gewinnt, glaube ich, dann ist die Chance gross, dass sie doch noch der Top 6 oben in der Championship Group teilnehmen können.
Ja, dann freuen wir uns doch
okay,
auf das Duell.
Christian.
Ja, das ist okay, aber ich glaube nicht.
Es wird sicher sehr spannend und wir wissen ja, dass die beiden Fangruppen gegeneinander speziell aneinander werden abpeitschen. Aber hoffentlich
ein friedlicher Abend.
Also könnte Luzerner nicht auf St. Gallen? Ist das immer noch die Spiele?
Ja, ich glaube,
das kann ich gar nicht
wissen. Ich meine, das sagt die ganze Saison, aber bei da nicht hundertprozentig.
Aber sie kommen ja mit gleich, das ist ja das andere. Gell? Ein paar kommen ja immer. Aber sowieso ist es natürlich quasi wie ein Derby an dem Tag, ob jetzt Fans drin sind von Luzern oder nicht.
Ja, und dann Köbi, was gibt es zu Basel noch als Argument, das dafür spricht, oder sollte man sich eben eher gar nicht mit dem beschäftigen? Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht.
Ja, beschäftigen kann man sich immer, solange das noch möglich ist. Das finde ich schon okay. Ich würde jetzt kein Geld drauf verwetten, aber wenn das Argument wird, dann ist es, dass man jetzt gegen Winterthur spielt. Da hat man schon immer gewonnen. Am letzten Spieltag hat man quasi noch einen Trumpf in Luzern, wo man auch immer gewinnt, auch wenn Luzern immer viel besser spielt. Von dem her hat man schon mal 6 Punkte, wo man kann budgetieren kann. Und dann gibt es noch 4 Matches. 3 Punkte Rückstand, da ist natürlich alles möglich, auch für den FC Basel.
Ja, da sind wir doch gespannt, wie die Super League-Saison quasi Idee die letzte Phase geht von der Qualifikationsgruppe sozusagen, bis dann zum Strich kommt. Ich danke euch ganz herzlich fürs angeregte Mitdiskutieren. Merci Christian, Daniel und Köbi.
Danke. Dankeschön.
Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, den Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen auf Spotify und Co. Und jetzt bleibt mir noch ein Hinweis auf cmedia.ch/podcast. Dort findet ihr weitere gute Podcasts von CA Media. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.